Nora positioniert. Der Business-Podcast, in dem du Aha-Momente live miterlebst. Hier hörst du, wie kreative DienstleisterInnen und Selbstständige ihre echten Positionierungsherausforderungen direkt mit mir, Nora, angehen.
Hallo, hallo. Willkommen zu der ersten Positionierungssession in 2026. Ich freue mich riesig, wieder zurück zu sein. Heute geht es um eine Frage, die viele erfahrene Selbstständige irgendwann einholt. Will ich wirklich weitermachen wie bisher oder wartet da noch etwas Größeres auf mich? Meine Gästin ist Constanze Vogt. Sie ist seit über 8 Jahren Beraterin für Organisations-, Team- und Führungskräfteentwicklung. Und sie steht gerade an einem Punkt, an dem alte Aufträge wegbrechen und Akquise plötzlich Thema wird. Ein guter Moment also, um das eigene Business einmal neu zu denken. In dieser Folge sprechen wir darüber, was sich verändern darf an der eigenen Rolle, dem Angebot und dem Geschäftsmodell. Und wann man nicht mehr nur auf Aufträge reagieren, sondern Angebote selbst gestalten will. Wie immer ist die Session komplett ungeskriptet, die Gästin bringt ihr Thema live mit und wir lösen es gemeinsam. Ich arbeite laut und du bekommst einen direkten Blick hinter die Kulissen und in meinen Kopf. Das hier ist True Business, Selbstständigkeit, wie sie wirklich im Hintergrund abläuft, wenn es darum geht, Positionierung zu klären und die nächsten wichtigen Entscheidungen zu treffen. Viel Spaß also mit dieser Folge und ein wundervolles neues Jahr.
Hallo Constanze.
Hi Nora.
Was hast du uns Schönes mitgebracht heute?
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf und die Möglichkeit bekomme, das mit dir mal zu besprechen. Und zwar ist es bei mir so, ich bin eigentlich... Also ich sag mal, von der Quantität meiner Aufträge, meiner Arbeit ganz gut aufgestellt, bin ich ganz zufrieden.
Mhm. Wie lange bist du selbstständig?
Also rein selbstständig, dass ich gar keine Anstellung mehr habe, seit 2018.
Mhm. Okay, wow. Mhm.
Und hatte das davor schon nebenberuflich gemacht und hatte jetzt im Januar, auch dadurch, dass ich umgezogen bin, so das erste Mal so einen richtig harten Dip in meiner Auftragslage. Und das hat mich schon... Also das hat was mit mir gemacht, kann ich sagen. Also natürlich bin ich Schwankungen gewohnt, aber das war nochmal ein anderes Ausmaß. Und da habe ich mich auch gefragt, also nicht nur, wenn ich Akquise machen muss, auf einmal, was ich vorher noch nie machen musste, wie geht das? Also wie mache ich das, wenn ich auf meine alten Kontakte gar nicht mehr so richtig zugreifen kann? Und das, die zweite Frage, die dann aufkam, war dann auch nochmal, was will ich eigentlich machen? Also wirklich... Weil der Platz da war, die Zeit da war, der Raum da war, mich auch zu fragen, will ich da wieder anknüpfen, wie es vorher war? Würde ich, also wäre das das, was mich erfüllen würde? Oder wäre das einfach nur so, ah, Gott sei Dank geht es weiter? Oder ist da eben auch noch was anderes oder mehr, was noch mehr zu mir passen würde oder was auch meine Entwicklung der letzten Jahre noch besser widerspiegelt?
Ja, diese Dips helfen uns ja auch immer ein bisschen in uns zu gehen, ne? Und dann zu fragen, also wie so ein, das ist ja wie so ein Reaktivieren, so alles lief eigentlich ganz gut und dann passiert etwas. Und dann muss man eben schauen, okay, wie gehe ich jetzt damit um, beziehungsweise was will mir das vielleicht gerade sagen? Da du aber, weil wir ja ein kleines Vorgespräch hatten und ich dich über 3 Ecken auch irgendwie kenne, auch wenn ich dich nicht kenne, weiß ich, dass du ja, da würde ich gerne mal für die Gästinnen reingehen, für die Hörerinnen, du, bei dir lief das ja jahrelang sehr, sehr gut und es läuft ja jetzt auch gerade wieder gut. Es gab diesen Dip. Du bist, würde ich jetzt sagen, Organisationsberaterin. Würdest du dich als das betiteln?
Ja, so würde ich mich betiteln. Und das ist also dieses Fragezeichen am Ende deiner Aussage kann ich gleichzeitig total nachvollziehen, weil darunter viele nicht so ganz was Eindeutiges verstehen und ich auch nicht. Also bin Beraterin für Organisationsentwicklung und darunter fallen aber auch Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung, Befragungen in Organisationen, ganz viel Workshop-Charakter, Trainings, die ich mache. Also da fallen so, ich sag mal, Spezialisierungen auch drunter, die so unter dem großen Begriff Beraterin für Organisationsentwicklung subsumiert werden können.
Ja. Und ich bin jetzt schon öfter auch mal in diese Szene, in diese Branche reingeflutscht. jetzt weiß ich, dass diese Branche eigentlich auch sehr gesättigt ist, ne? Und du hattest aber jahrelang gar keine Probleme, an Projekte ranzukommen. Du hast es vorher schon so leicht angeteasert. Ich würde es gerne nochmal für die Hörerinnen aufgreifen. Bei dir ging ganz viel übers Empfehlungsgeschäft. Also du hast gesagt, okay, das ist was funktioniert hat. So. Was hat da funktioniert? Wie funktioniert das? Vielleicht kannst du einen ganz, ganz kurzen Einblick geben.
Ja, voll gerne. Ich hatte die große Chance, am Anfang meiner Selbstständigkeit mit einem gut etablierten, sehr seniorigen Berater zusammenzuarbeiten, der mich so mitgenommen hat und auch, was ich im Nachhinein total crazy finde. Aber für den war das auch selbstverständlich, dass ich den gleichen Tagessatz aufrufe wie er. Und ich stand am Anfang und er war, ich glaube, Ende 50 oder so, hatte 35 Jahre Erfahrung, aber er meinte, naja, es ist, für mich ist eine Stunde, für dich ist eine Stunde, warum sollten wir etwas Unterschiedliches nehmen? Und das hat mich total geprägt irgendwie. Und mit ihm an meiner Seite und seinem Kunden, also den er akquirierte, konnte ich so meine ersten Erfahrungen machen und habe darüber eben Leute kennengelernt, also aus dem Kundenkreis, die mich dann wiederum weiterempfohlen haben. Und je mehr Leute man kennenlernt, und in diesem Job ist es ja viel so, dass ich mit Gruppen arbeite, ne? Und also auch mit vielen EntscheiderInnen oder Führungskräften, die auch an gewissen Hebeln sitzen, ging das eigentlich recht flott, dass die gesagt haben, das ist Constanze, die kann was, die, mit der arbeiten wir gerne zusammen, das bringt was. Und so hat sich das dann rumgesprochen. Und über einen Kontakt arbeite ich auch für ein großes Netzwerk, so wie das viele BeraterInnen in unserem Bereich machen. Also eine Firma, die Freelancer zusammenfasst und große Kunden bedient und eben Freelancer da reinsetzt. Dafür kriegen die eine Marge, weil die die Akquise haben, den Kundenkontakt, die Kundenbindung, die Rechnungsstellung, läuft alles über die. Ja, und darüber habe ich einfach viel Quantität auch gemacht und auch darüber sehr, sehr viele Leute kennengelernt, die mich dann weiterempfohlen haben.
Danke, danke für den Einblick. Das ist richtig hilfreich auch, weil es wieder zeigt, nennen wir ihn Mentor vielleicht, weiß ich nicht genau. Okay, du stimmst ihm zu. Das hat ja zwei Seiten. Auf der einen Seite hat es dich bestärkt und dir gezeigt, okay, ich kann was. Also jemand, der so erfahren ist, der so viel Vertrauen in mich hat, das macht ja auch viel mit deinem Bewusstsein und das ist sehr hilfreich, weil wir neigen ja dazu, uns oft kleiner zu machen, vor allen Dingen am Anfang, wenn alles noch so vulnerabel ist. Und auf der anderen Seite war es ja auch der krasse Social Proof für seine Kunden und zu sehen, okay, naja, wenn der die Constanze hier reinholt, dann muss das ja Hand und Fuß haben. Ne, dann hat die ja, dann hat die schon was drauf. So. Finde ich sehr, 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 sehr wichtig zu verstehen, dass Menschen eben ein Multiplikator und ein Katapult auch sein können. Ne? Also sowohl Multiplikator im Sinne von, die bringen dir Kunden, als auch für dich selbst innerlich zu zeigen, okay, das kann ich. Und auch das mit den Stundensätzen, super, super wichtig, weil ich eben auch weiß, dass in dem Bereich alles möglich ist, ne? Also was so finanziell angeht. Und ich glaube, dass viele da sehr, 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 sehr lange, lange, lange Treppen nehmen, bis sie irgendwann an einen Satz sind, wo sie eigentlich gut von leben können.
Absolut, ja. Genau, und das war eben mein psychologischer Anker, ne? Dieser erste Tagessatz, wo ich damals dachte, oh mein Gott, aber die Kunden bezahlen es. Und was ich deiner Ausführung noch hinzufügen möchte, natürlich hatte er auch was davon, ne? Also nicht nur mich als Arbeitskraft, sondern er war ein älterer, senioriger, weißer Mann. Ja, und er wusste auch, dass seine Zielgruppe diverser wird und auch Ansprüche hat an Diversität und hat mich als jüngere Frau mit reingeholt, die auch für etwas anderes versteht und natürlich auch eine andere Sprache spricht, mit einer anderen Energie reinkommt, mit einer anderen Perspektive reinkommt. Ne? Also auch er hatte was davon, nicht die Erfahrung und nicht die Kompetenz, die er ja auch alles selber hatte, ne? Aber so eine einfach ein anderes Angebot nochmal für eine diverser werdende Zielgruppe.
Ja, wow, gut, das ist gut, dass auch das wichtig ist zu verstehen, ne? Dass wir sozusagen nicht Anhängsel sind jetzt so und einen Lehrer an unserer Seite haben, ne? So könnte man es ja auch sehen. Vielleicht passt dann der Begriff Mentor nicht mal richtig, sondern es ist wie so eine Arbeitsgemeinschaft entstanden, wo er was lernen konnte und dich genutzt hat, dann benutzt es vielleicht nicht das richtige Wort, und andersrum du halt eben auch was mitnehmen konntest und das auch als Vorteil zu betrachten und nicht nur, weil es kann natürlich auch zu so einem ungesunden Machtverhältnis kommen, ne? So im Sinne von, ich habe auch diese Geschichten schon gehört, dass man ausgenutzt wurde dann, aber eben auch zu verstehen, ich bin ja auch für ihn oder für die Person ein Mehrwert, eben weil die Sprache anders ist, die Ansprache weiblich und so weiter, da kommt ja alles irgendwie dazu. Finde ich gut. Danke für den Einblick. Du hast ein Wort gerade gesagt und ich finde es ein super Einstieg in unser Thema. Freelancer, Freelancerin. Siehst du dich als Freelancerin?
Ja.
Auch in Zukunft?
Ja. Mhm. Ja, das ist tatsächlich etwas, wo ich mich total richtig drin fühle. Ich war vorher auch viele, viele Jahre im Angestelltenverhältnis und also heute ist das keine Besonderheit mehr, aber damals wurde schon auch beäugt, dass ich so alle 3 bis 4 Jahre den Arbeitgeber gewechselt habe, weil, ehrlich gesagt, es mir zu langweilig geworden ist oder ich mich zu gefangen gefühlt habe. Es ist mir nicht schnell genug gegangen, es ist mir nicht weit genug gegangen. Also ich sag mal ein bisschen provokant, ich halte mich auch nicht für besonders teamfähig, was bestimmt lustig ist, wenn man sich überlegt, dass ich ja viel mit Teams arbeite und mit Teamentwicklung und wie arbeiten wir noch besser zusammen und so weiter. Und habe aber in meiner Biografie oder Karrierebiografie immer auch festgestellt, dass wenn ich in Teams gearbeitet habe, ich ganz schnell so eine Einzelrolle da drin hatte. Ich hatte nie große Konflikte mit meinen Teams. Ich habe mich gut verstanden mit den Leuten, aber ich habe mich da schon in meiner Rolle, in meinen Verantwortlichkeiten so rausgepellt als die dann das Projekt alleine macht, ne? Oder den internen Kunden alleine berät oder so. Was auch damit zu tun hat, dass ich mit großen Abhängigkeiten nicht so zufrieden bin. Also es ist häufig dauert es mir dann zu lang oder ich kann nicht so gut Kompromisse eingehen.
Was ist, wenn ich sage, deine zukünftige Rolle ist Unternehmerin?
Ach, dann denke ich, da sind schon wieder so viele Verantwortlichkeiten drin. Also bei Unternehmerin habe ich so ein Bild von eine Firmengründung, bürokratischer Aufwand, der in Deutschland recht hoch ist, noch weiter hochgeschraubt. Vielleicht Mitarbeitende einzustellen, die dann von mir abhängig sind. Ich habe ein extrem hohes Verantwortungsgefühl und da habe ich Mordsrespekt davor, die Verantwortung für Mitarbeitende zu übernehmen, also auch die finanzielle Verantwortung für Mitarbeitende zu übernehmen, ne? Also ein Gehalt auszahlen zu müssen, auf das sie sich verlassen können, eine Entwicklung anbieten zu können. Also ich glaube, das ist mein Anspruch auch gleich wieder so hoch, wo ich denke, noch mehr schlaflose Nächte.
Nein! Ja, okay. Kommen wir später nochmal drauf zurück. Würde ich gerne eine Schleife später hinmachen. Ich hau einfach mal nochmal eine Impulsfrage rein und wir gucken mal, wo wir landen. Wofür möchtest du bekannt sein?
Schöne Frage. Also als erstes poppte so ein Wort auf Effektivität. Mhm. Also ich möchte etwas verändern. Ich möchte einen positiven Unterschied machen. Ich möchte, dass Leute merken, dass es gut war, dass ich da war oder da bin. Hängt, glaube ich, auch damit zusammen, dass ich häufig Beratungssituationen erlebe oder auch Spiegelungen aus dem Unternehmen, was womit Beratung verknüpft wird, ist so, ja, die tauchen auf, kriegen viel Geld, sind wieder weg, ist alles so wie vorher oder noch schlimmer. So im schlimmsten Fall. Ja, also so der Effekt für die breite Masse ist häufig nicht, entweder auch nicht da, faktisch nicht da, nicht spürbar. Ich glaube auch, dass in der Beratung viel Schmu betrieben wird und tatsächlich sehr viel Politik dahinter steckt und dazu möchte ich eben nicht zählen. Ich möchte tatsächlich etwas bewegen. Etwas, was richtig spürbar ist für die Leute.
Okay, ich bin mal fies. Was ist denn das etwas?
Also zum Beispiel Strukturveränderung in Unternehmen. Also mein Lieblingsthema aus den letzten Jahren, würde ich sagen, ist ganz viel Anfragen zum Thema Resilienz. Resilienztraining. Sag ich mache kein Resilienztraining oder mach's nicht nur, weil ich nicht daran glaube, dass der große Hebel zur Resilienz in Unternehmen wohlgemerkt bei den Individuen ist. Also die Aufgabe, ja, nimm dir doch mal mehr Pausen, musst halt Nein sagen, ne? Und schätze dich richtig ein, geh auch früh ins Bett, guck nicht so viel aufs Handy und so. Da wäre ich richtig wütend, wenn ich solche Aussagen in irgendwelchen Resilienzangeboten entdecke. Das ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt dargestellt. Sondern die Frage, und ich komme ja aus der Systemik und vielleicht hat das was damit zu tun, ist vielmehr, wie müssen Strukturen und Strategien aufgebaut sein, dass Resilienz möglich ist für Mitarbeitende. So. Oder auch zu sagen, wir müssen die Kultur verändern, heißt nicht, okay, ich sage jetzt, wir sprechen über Werte und am Morgen leben wir die, sondern die Frage ist, in was für Strukturen, was für Bedingungen müssen herrschen, dass wir die Kultur so leben können, wie wir sie uns vorstellen. Ich meine, wenn in der Kulturberatung Werte entwickelt werden und man sagt, ja, Transparenz, dann schreien alle, juhu, keiner gegen Transparenz, alle sagen, ja, Transparenz ist ja cool, ja. Und trotzdem wird danach weitergelebt und weitergearbeitet wie zuvor, weil sich sonst nichts verändert hat, weil die Grundbedingungen nicht verändert worden sind. Und das meine ich mit, ich möchte wirklich da radikaler an die Grundstrukturen, an die Strategien, auch an die Menschen, an die EntscheiderInnen, die tatsächlich an den Hebeln der Macht sitzen, ja, und nicht auf die Mitarbeitenden einreden, so jetzt mach doch mal, guck halt nicht so viel aufs Handy. Das halte ich für Quatsch.
Großartig. Ich hing an deinen Lippen. Du hast sofort Stellung bezogen, du hast deine Haltung gezeigt. Wenn du das, was du gerade gesagt hast, wir haben ja Gott sei Dank eine Aufnahme, jetzt in ein Marketing fließen lassen würdest, sagen wir bei LinkedIn, darüber schreiben würdest, tust du vielleicht, weiß ich nicht genau. Wie würde sich das anfühlen?
Also aus meiner Sicht oder für
aus
die
deiner
Les-
Sicht? Nee, für dich. Für dich.
Okay. Interessant. Also ich meine wirklich interessant in dem Sinne, dass ich da eine Attraktion spüre. Bei LinkedIn habe ich immer mal wieder so Phasen. Ich habe eine Phase, wo ich nur indisch koche oder eine Phase, wo ich Müsli selber mache oder eine Phase, wo ich Basketball spiele. Und dann hört es auch wieder auf. Und so habe ich auch LinkedIn-Phasen, wo ich mal so ganz viel mache und schreibe. Und ich schreibe am liebsten Texte, die so ein bisschen provokativ sind. Also jetzt die letzten Wochen hatte ich so 3 Posts in a row gemacht. Da stand drüber Führungskraft, Fragezeichen, mein Beileid, Punkt. So, und das damit fühle ich mich integer. Also so eine Provokation zu setzen. Und ich sehe oft meine Rolle da drin, die freundliche Provokateurin zu sein und die Fragen zu stellen, die sonst sich keiner traut, sage ich mal, zu fragen, aber auch aus guten Gründen nicht traut, weil wenn ich intern bin, dann muss ich nochmal mit anderen Konsequenzen rechnen, als wenn ich extern bin. Und extern wird einfach auch schneller geglaubt als intern, weil die werden dafür bezahlt. Auch wenn die Internen genau die gleichen Fragen haben und sie auch genauso ausdrücken würden und ich dann nicht schlauer bin als die Mitarbeitenden. Aber so habe ich oft das Mandat, auch provozieren zu können, um Gespräche anzuregen, die sonst nicht möglich wären. Und das meine ich mit, ich möchte einen Unterschied machen. Ich möchte, dass in meinen Formaten, in meinen Angeboten Wörter fallen, Emotionen auftauchen, Gespräche geführt werden, die sonst nicht geführt werden. Dass die Leute denken, ah, okay, das ging da in diesem Format, als Constanze uns begleitet hat, und sonst ging es nicht. Oder davor ging es nicht. So.
Ja, wow. Also du hast einen ganz großen Vorteil. Du hast keine Angst davor, deine Meinung zu sagen. Also das ist ja etwas, was vor allen Dingen in der Selbstständigkeit unglaublich wichtig ist für die Sichtbarkeit. Und das ist etwas, woran ganz viele hängen bleiben, weil es ist einfach eine Säule, die wir irgendwann lernen müssen oder also relativ schnell eigentlich, ne? Und das war so ein bisschen diese erste Frage, die ich mir aufgeschrieben hatte bei dir, weil ich ja wusste, dass du durch dein Empfehlungsgeschäft, durch wenig Akquise machen, hatte ich mich gefragt, okay, wie leicht ist es für dich rauszugehen? Wie leicht ist es für dich, deine Meinung zu platzieren? Und es ist ein ganz großer Vorteil für dich, wenn du sagst, Provokation, kein Problem.
Ja, ich glaube, aber zwei Aspekte fallen mir dabei ein. mir geht es nicht um die Provokation der Provokation willen, sondern meine Haltung dahinter ist, ich möchte euch einen Raum aufmachen, den ihr sonst nicht betreten könnt. Ich habe einen Schlüssel für euch und ich mache den auch. Ob ihr dann reingeht oder nicht, ist euch überlassen. Aber ich zeige euch mal, da gibt es noch einen Raum. Und ich glaube, dass ich durch meine Art für viele wirklich sehr anschlussfähig bin und sehr vertrauenswürdig und wohlwollend auftrete, nicht nur auftrete, sondern bin, und Menschen spüren das sofort und können mir auch vertrauen. Also Loyalität ist mir ein ganz großer Wert ebenso, ne? Und ich sehe wirklich nicht alle Menschen, also ich mag nicht alle Menschen und ich finde auch, es gibt böse, verachtenswerte Menschen durchaus, aber wirklich der allergrößte Teil der Menschheit, glaube ich, dass sie alles aus bestem Wissen und Gewissen tun oder weil sie nicht anders können. So, und so gehe ich in die Kontakte hinein und sage, okay, ne, du machst das bisher so und daneben gibt es noch ganz viele andere Räume. Ich zeige dir die mal und du guckst, ob du mit mir vielleicht auch ein Stück da reingehen möchtest oder wenn nicht, dann gucken wir, was dich davon abhält, da nicht reinzugehen. Und der zweite Aspekt, den ich sagen möchte, ne, Meinung sagen. Ja, ich glaube, wenn ich mir klar bin, wenn ich die innere Klarheit habe, was ist denn meine Meinung, dann habe ich keine Angst davor, sie auszudrücken. Der größere Arbeitsanteil für mich ist darin, meine Meinung zu erkennen. Also wirklich in mir zu forschen, zu sagen, was ist denn meine Wahrheit? So. Weil ich auch weiß, dass die Welt komplexer ist, als wir es jemals erfassen werden. Und es gibt nicht schwarz oder weiß für mich. Und ich brauche einen Moment wirklich, um mir auch eine Meinung zu bilden und zu spüren, von was fühlt sich authentisch integer an mit mir. Und gleiche das ab und arbeite innerlich und habe schlaflose Nächte dafür. Aber wenn sich das gebildet hat und einklickt, dann gehe ich auch in die Multiplikation und gehe raus damit. Das heißt nicht, dass die für immer fest ist, aber so ist es eher die Überzeugung. Ne? Ich gehe nicht mit einer Meinung raus, sondern mit einer Überzeugung raus. Und diese Überzeugung zu spüren und zu erforschen von, wo ist das denn in mir, was von mir ist denn da überzeugt, das ist eigentlich der größere Anteil der Arbeit. Ja. Aus meiner Sicht.
Auch ganz toll gesagt. Ich spreche nicht gerne von Meinung. Ich spreche immer von fachlicher Haltung, weil wir viele Menschen da draußen haben, die eine Meinung haben, um zu provozieren. Und die fachliche Haltung und Überzeugung, von der du sprichst, eben meiner Meinung nach tiefer ist, dass wenn du sagst auch, du gehst damit ins Bett, du denkst darüber nach. Ne? Also es ist kein, ich habe da jetzt mal eine Meinung, ich habe die mal schnell gebildet, sondern es werden viele Aspekte und Perspektiven reingenommen. Und natürlich darf sich die auch entwickeln und verändern, weil das gehört eben dazu. Aber ich glaube, das ist das, was du vorhin auch meintest mit, wenn du zum Beispiel mal provozierst, dann wissen die Leute auch, es ist nicht nur eine Provokation der Provokations wegen, sondern wirklich, weil sie in die Tiefe gehen wollen, weil sie da eine Tür aufmachen wollen. Und darin sehe ich gerade schon eine sehr große Stärke, die du natürlich auch für dein Marketing nutzen willst. Jetzt werden wir heute nicht über die komplette Marketingmaschinerie sprechen, weil dafür nicht die Zeit bleibt. Aber es ist natürlich von Vorteil, wenn du sagst, du hast so Phasen, ne, wie du magst so Formate, also du hast es selbst als Format bezeichnet, dass du dann mal nur indisch kochst oder nur das. Ich kenne das von mir selbst auch und es macht es mir leichter zu sagen, ich funktioniere in Formaten. Dann habe ich eine Zeit lang wie so einen Willen dafür und dann flacht er irgendwann ab und dann muss ich ein anderes Format haben. Und grundsätzlich ist dein Marketing kein Format. Dein Marketing ist erstmal nur der Kanal, in dem du ein Format bilden kannst und vielleicht hilft es dir in der Zukunft, wenn du sagst, okay, du brauchst wirklich jetzt auch eigene Sichtbarkeit, dass du regelmäßig Formate bildest und sagst, okay, jetzt geht's irgendwie um Behind the Scenes oder Provokation oder, ne, also, dass du auch eigene Überschriften findest, vielleicht auch eine eigene Formatmarke entwickelst, nur fürs reine Marketing, was das hier im Übrigen auch ist, der Podcast. Ich weiß nicht, wie ich auf Blog gekommen bin, der Podcast, ne, weil es hilft uns manchmal in Rahmen zu denken, als zu glauben, wir müssen jetzt im Marketing irgendwie alles bespielen. Möchtest du dann mit deinem Namen bekannt sein? Also jetzt auch wirklich so eine gewisse Reichweite aufbauen. Ist das für dich fein zu sagen, ja, das ist Konstanze Vogt?
Ja, genau, doch. Also da dachte ich gerade dran, ich habe mich ja vor, also als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich ja eine Website gemacht, weil man das so dann braucht, dachte ich mir. Und die habe ich ja Vogt-OE.de genannt. Ich habe da auch nicht lange drüber nachgedacht, aber mir war wichtig, meinen Namen reinzusetzen. Weil, oder ein Argument für mich oder etwas, was ich als Argument anfühlt dafür ist, meine Arbeit ist so sehr auch mit meiner Persönlichkeit verknüpft, dass ich es nur folgerichtig fand, meinen Namen auch in die Marke mit oder in die Unternehmensmarke sozusagen mit reinzunehmen.
Das ist auch eher, ne, die Frage ist für mich auch darauf bezogen, um zu schauen, wie sicher fühlst du dich schon mit dir und deinen Fähigkeiten. Und eben weil du ja aus dem Empfehlungsbereich kommst, so wie gut fühlt es sich für dich an, zum Beispiel dein eigenes Marketing zu betreiben, wo du ja siehst, dass das wahrscheinlich notwendig werden wird in nächster Zeit.
Ja, genau. Also so, ich bin ziemlich klar mit mir, würde ich sagen. Also das ist etwas, was sich richtig anfühlt, auch mit meinem Namen rauszugehen. Ich dachte gerade daran, was mir vielleicht oder was ich vielleicht ein bisschen differenzierter betrachte, ist, wenn ich jetzt meine bisherigen Kunden zum Beispiel anschreiben würde mit einem Newsletter oder guck mal hier mein neues Angebot und sowas ist tatsächlich etwas, was eigentlich jetzt kurz bevorsteht, dass ich das erstmal mache. Ich denke, okay, das ist ja ein neuer Aspekt, dass Constanze Vogt nicht nur für das steht, was die kennen, sondern für jemand, der auch Marketing macht. Das ist ein neuer Aspekt von meiner professionellen Persönlichkeit. Wie finde ich das denn? So, und dann als jemand, die von sich glaubt, gar nicht so gut Marketing zu machen, weil oder noch einfach noch sehr wenig Erfahrung damit hat. Wie wirkt das auf meine bisherigen Kunden, auf mein Netzwerk, wenn ich jetzt auf einmal auch jemand bin, der Newsletter schreibt, zum Beispiel, ne, und sagt, nicht nur, guck mal hier, das sind meine Gedanken oder auf LinkedIn irgendwas, was habe ich beobachtet, eine Beobachtung teilt, sondern und hier ist mein neues Angebot. Ne, da habe ich so vielleicht so eine Hemmschwelle zu sagen, oh, das soll aber nicht plump klingen. Also gerade weil mir Tiefe und Wahrheit oder so persönliche Wahrheit so, so wichtig ist, müsste, glaube ich, mein Marketingformat auch das widerspiegeln und nicht irgendwie nur bunt sein und knallen und Bilder und so. Weißt du, was ich meine?
Total, total. Ich würde dem gerne noch eine andere Frage vorausstellen. Willst du denn selber Marketing machen? Willst du dich um Newsletter kümmern, LinkedIn, anrufen,
Nein,
E-Mails?
nein, möchte ich nicht.
Und wie fühlt es sich an, jemanden dafür reinzuholen? Jemanden Vertrautes, jemand, wo du sagst, ist jemand Gutes, ne? Dem du jetzt, wo du sagst, okay, der Person, mit der kannst du was aufbauen. Wie ist das?
Das fühlt sich ziemlich gut an, muss ich sagen. Also mit den Sätzen, die du dazugefügt hast, ne? Ich glaube, die Person müsste mich gut kennen. Ich hätte so das Bedürfnis, mich mit der Person erstmal, also einen Tag in Klausur zu gehen oder ein Retreat zu machen, sagen, wer bist du, wer bin ich? So. Und ich erzähle meine Lebensgeschichte und ich will deine Lebensgeschichte hören. Nicht, dass du die vermarkten sollst, bitte nicht. Das soll auch und will auch keiner Detailtiefe hören, aber so um die Essenz zu verstehen von, was bedeutet denn meine Tiefe und wie lässt sich die in Worte fassen und in ein Marketing verpacken. Und genauso würde ich verstehen wollen, was ist das für eine Person? Weil ich glaube, es ist für mich dann eben auch viel Vertrauensvorschuss, ne, oder Übertrag zu sagen, hier ist mein Netzwerk. Kannst du das für mich, kannst du diese Kommunikationsverbindung übers Marketing mit denen herstellen, mit meinen Essenzen? Also, das ist schon, finde ich, auch viel, da kann auch viel irgendwie, also aus meiner Sicht kann da auch viel komisch werden. Oder etwa in eine Richtung gehen, wo ich sage, oh Gott, und das kann man nicht mehr zurücknehmen. Ne? Also wenn der Newsletter, um bei dem einfachen Beispiel zu bleiben, draußen ist, ist der draußen.
Aber ich sehe da genug Feingefühl und Perspektive von deiner Seite, dass du entscheiden kannst, ob du das jetzt rausschicken willst oder nicht. Also es passiert ja nie ohne klar, es passiert auch irgendwann ein bisschen weniger mit Kontrolle, weil man die ablegen muss. Aber ich würde jetzt meine Empfehlung bei dir aussprechen. Ich glaube, wenn du jetzt anfängst, dir eigenes Marketing aufzubauen, aber das komplett auf deinen Schultern liegt, ich glaube, dass der Frustrationsgrad zu hoch wäre und du würdest nicht verstehen, warum es nicht funktioniert. Nicht, weil du es nicht kannst, da mache ich mir gar keine Gedanken, sondern weil die Kapazitäten auch teilweise gar nicht da sind. Und es macht total Sinn, frühzeitig zu überlegen, dass man jemanden mit reinnimmt. Und es kann auch sein, dass es eine Extraschleife gibt, also dass du nochmal jemand Neues reinholen musst, weil es mit der ersten Person nicht funktioniert hat, weil die erste Person keine Zeit mehr hat, weil die erste Person sich selber selbstständig macht, was auch immer. Ne? Also diese ganzen Optionen gibt es eben. Aber was ich schon sehe, ist, dass bei dir würde es Sinn machen zu sagen, okay, du hast jemanden, der mit dir mitdenkt. Und du machst das nicht alleine und du kannst dich mit jemandem austauschen, weil ich glaube, dass diese Frustration, es selber zu machen, dazu führen würde, dass du anfängst, an dir zu zweifeln, und das brauchst du nicht. Dann sind diese Dips plötzlich zu dippig. Ne? So.
Ja, das finde ich einen total schönen Gedanken. Also finde ich wirklich einen schönen Gedanken. Auch, also ich bin ja, das heißt, ich. Also Autodidaktin in dem Sinne von, ich habe mich dazu entschieden, diese Ausbildung zu machen. Ich habe mich dazu entschieden, mich selbstständig zu machen. Also es gab ja nie einen Zwang von außen, sondern ich habe das immer gemacht, weil ich das wollte und weil ich das konnte, oder also mir erarbeitet habe. So. Und zum Beispiel irgendwie meine Website und so, das habe ich auch alles selber gemacht, so, weil ich es nicht abgeben wollte und dachte, so, das reicht. Aber es ist eben jetzt so, es ist auch, mach das jetzt irgendwie, jetzt habe ich gesagt, 7 Jahre so Vollzeit, und es fühlt sich an wie so ein Plateau. Ich habe viel erreicht und feiere das auch oder fange an, das zu feiern. Das liegt jetzt auch nicht so in meiner Natur, das selbstverständlich zu machen. Das lerne ich jetzt auch gerade. Aber es ist schon so, dass ich mich frage, what's next? Ne? Und man sagt ja auch mal, es gibt diese 7-Jahres-Zyklen, und ich fühle das total. Also ich fühle das total, dass alle 7 Jahre irgendwas was passiert. Und ich denke, also gut, also wenn das jetzt weiter so finanziell gut läuft, dann könnte ich das ja auch so weitermachen. Das wäre eine sichere Bank oder einigermaßen eine sichere Bank, aber dann langweile ich mich selber wieder. So, dann ist es nichts anderes als im Unternehmen, ne, wo ich immer gewechselt habe, weil es mir zu eng, zu langweilig wurde. Und so ist jetzt die Frage auch, ich kann das jetzt irgendwie so weitermachen, aber es fühlt sich nicht mehr so erfüllend an wie am Anfang. Das Reisen fühlt sich nicht mehr so erfüllend an. Die Kundenkontakte fühlen sich nicht mehr so erfüllend an. Ich habe immer noch so Highlights. Neulich ein offenes Führungskräfteseminar mit so unfassbar tollen Leuten, wo ich dachte, was passiert denn hier für eine Magie? Und dann dachte ich so, ja, das will ich. Das will ich. Ne? Wenn alles so die ganze Zeit so auf 80% okay ist, dann kann man das so laufen lassen. Wenn man da auf einmal so eine Konstellation hat, von bestimmten Faktoren and the magic happens. So, ja, okay, das ist jetzt der neue Standard. So, da will ich hin.
Ich hau mal noch eine Frage rein, weil ich die gerade sehr passend finde. Ich erkläre die Frage auch noch mal. Mit welcher Aufgabe möchtest du Geld verdienen in Zukunft? Weil wenn wir alle Aufgaben betrachten, wie eigenes Marketing machen, dann machen wir auch damit ja Geld. Ne? Also alles ist irgendwie unsere Rolle in dem Moment. Es ist sozusagen im übertragenen Sinne zu überlegen, wo soll der Fokus deiner Aufgaben liegen? Ne? Und womit soll Geld reinkommen? Und wo sagst du, okay, das soll meine Aufgabe sein, damit möchte ich Geld verdienen?
Also, philosophisch würde ich wieder sagen, ich möchte einen positiven Unterschied machen. Mhm. So, und konkret?
Konkret, bitte.
Heißt das, ich befürchtete es. Konkret heißt das, ich sehe meine Leidenschaft in der Organisationsentwicklung und der Führungskräfteentwicklung. Das ist schon eng verdrahtet, weil meine Klienten in Organisationsentwicklung sind immer die Führungskräfte. Und das hat nichts mit einem, oder ich behaupte jetzt mal, das hat nichts mit dem Statusdenken von mir zu tun, sondern weil die am längeren, die sitzen einfach am Hebel, so. Die haben die Mandate und Entscheidungsmacht. Und ich will für Mitarbeitende die Arbeit verändern, weil ich die Missstände sehe. weil ich die Kränkungen, die Verletzungen im Unternehmen sehe, weil ich die Ineffizienzen im Unternehmen sehe. Und es macht mich wahnsinnig, dass das manchmal mit ganz einfachen Mitteln nicht verändert wird, weil die so in ihrem Dreh drin sind. Und da an die großen Hebel zu kommen und wie gesagt, diese Räume aufzumachen, die sie sonst nicht sehen, nicht betreten wollen, von denen sie Ängste haben, wo es vielleicht auch politische, taktische, strategische Gründe bisher gibt, sie nicht zu betreten, dass ich habe das Mandat, die aufzumachen. So, und zu zeigen, guck mal, das ist eine Option und das ist eine Option. Und wenn ihr das wollt, müsst ihr dies tun und jenes tun. Oder auch die unpopulären Entscheidungen treffen und auch zu sagen, und den müsst ihr rausschmeißen. Aus meiner Sicht. Ich weiß, das wollt ihr nicht. Das ist teuer und kränkend, aber das gehört dazu. So, ob ihr das macht, ist eure Entscheidung und ich werde die Entscheidung nicht werten. Aber ihr wisst, dass ich recht habe.
Geil, ich breche es mal runter. Also du bist immer noch die Person im Raum der Organisation. Also das ist so das soll deine Hauptarbeit sein, das soll deine Hauptaufgabe sein, mit der du Geld verdienst. Weil es gibt ja auch in deinem Bereich Menschen, die ganz viele andere Dinge tun, also auch ihren Tag einfach beschäftigen. Und wenn man sich gerne beschäftigt mit verschiedenen Dingen, muss man eben immer überlegen, wenn ich das gerne tue, wie zum Beispiel an anderen Sachen rumwerkeln, Produkte entwickeln, da kommen wir gleich nochmal zu. Da muss man eben gut überlegen, wie man damit dann Geld verdient. Und du sagst aber ganz klar, deine reine Arbeit, deine reine Aufgabe ist die, du bist da in der Organisation, du siehst dich da in diesem Raum, vor diesen Menschen, du gibst denen auch eine Form von Führung. Also es klingt mir für mich sehr danach, als würdest du denen auch eine Führung geben, weil Führung auch Führungskräfte benötigen, weil sie ja irgendwie der letzte, nicht komplett immer letzter Hebel, aber schon einer der letzten Hebel sind.
Ja. Das ist ein schönes Bild. Und also ne, der Hebel ist so für mich das Entscheidende, der entscheidende Punkt. Also der Hebel zur Veränderung, ne, und Veränderungsmöglichkeiten, an dem ich dann ja auch gerne sitzen will und mir die Leute suchen, die eben auch eine Entscheidungsmacht in diesen Organisationen haben. Und mein Interesse ist eben, und das ist wertebasiert, die und am Ende geht es auch immer um Profitabilität und Effizienzen, keine Frage. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass die humanere Arbeit, die menschenzentrierte Arbeit, genau der Weg dahin ist. Oder, beziehungsweise es geht nicht mehr anders. So, das ging ein paar Jahrzehnte in die Richtung, aber es geht nicht mehr anders. Und da möchte ich eben auch die Person sein, die diese Entscheidung beeinflussen kann, transparent. Und wenn du sagst, Produkt, und das ist so ein ganz neuer und völlig unausgereifter Gedanke bei mir oder eine Idee, ich selber, und das sagte ich eben am Anfang, dass ich auch als Beraterin und Coach Selbsterfahrungen mache, mich selber coachen lasse, Intervisionen mache und das auf Führungskräften zu ermöglichen, also einen Raum zu bieten, ein Tage mit denen zu gestalten, wo sie in einem, wie man immer sagt, geschützten Raum, aber geschützteren Raum als eine Organisation, tief in sich reintauchen können und erforschen können, wer bin ich? Wer bin ich als Führungskraft? Bin ich das gerade in meiner Organisation? Warum bin ich es nicht? Wo bin ich es vielleicht mehr, wo bin ich es weniger? Wie werde ich von außen wahrgenommen? Wie werde ich gesehen? Was ist eine Ehrlichkeit, die ich mir sonst nicht zutraue? Was ist eine Ehrlichkeit, die ich anderen nicht zumute? Und sie darin zu ermutigen, mehr sie selbst zu sein und mehr Mensch in der Führung zu sein und sie dann wieder in die Organisation zu entlassen, zu schicken. Ich glaube, da ist eben auch ein ganz, ganz extrem großer Hebel für eine Arbeitswelt, wie ich sie mir vorstelle.
Kannst du bitte den Teil, den du gerade gesagt hast, auf deine Webseite packen?
Ja, du hast ja alles aufgenommen.
Das ist so großartig. Und das ist etwas, was ich auch identifiziert habe. Und ich habe ja nicht viel von dir gefunden, das Thema Führung extrem angesprungen. Und dann habe ich es ist ein Workshop-Wochenende, glaube ich. Intensivseminar, genau, das dreitägige Intensivseminar gefunden. Und da ist ein Satz aufgeploppt, wo ich dachte, das ist die führende Konstanze. Und zwar schreibst du, wichtig, dieses Seminar kann herausfordernd sein. Die Teilnahme setzt die Bereitschaft zur Selbstreflexion und Offenheit voraus. Also du bist sehr klar, sehr direkt, du gehst nicht um die Ecke im Sinne von, du machst jetzt irgendwie etwas weicher und trotzdem bist du weich, indem du sagst, hier geht es darum, in die Tiefe zu gehen. Aber dafür müsst ihr auch offen sein, weil es kann einen ganz anstrengenden Raum und Rahmen für euch auch mal zwischendurch geben, der aber gehalten wird. Und ich finde das total stark und habe direkt gedacht, Konstanze, geh auf Führung. Also, weil ich glaube, dass durch deine Art, wie du hier auch sprichst, und du bist auch eine sehr führende Person, und ich glaube, Führungskräfte benötigen auch diese Führung von außen, damit sie auch vielleicht einen kurzen Moment mal wieder loslassen dürfen. Ne? Also die sind ja ständig in diesem Führenden, in diesem, ich muss hier die Kontrolle vielleicht auch haben. Und das mal abgeben zu können und eben zu sehen, okay, diese Person gibt mir diesen Raum. Konstanze ist eben die Person, der ich vertrauen kann, dass sie mich jetzt hier mal führen darf, eben da auch diesen Rollentausch mal zu haben. Ich glaube, dafür hast du sehr viele Stärken. Und ich sehe da, dass man da auf jeden Fall eigene Produkte noch mehr entwickeln könnte, mit denen du rausgehst und wo du dann, wenn es eher nach dir klingt, dann auch gar nicht so eine Hemmung hast, das zum Beispiel in eine Newsletter zu schreiben oder die auch denen auch eine E-Mail zu schreiben. Ne? Also sobald es Angebote sind, die viel näher an uns dran sind, ist es auch gar nicht mehr so schwer, zum Beispiel Akquise-E-Mails rauszuschreiben, weil wir dann mehr wissen, so wie du es auch gesagt hast, warum du das Ganze machst. Also dieser ganz, was du eben, ne, so, das war sehr, sehr stark, warum es dir wichtig ist, mit Führungskräften zu arbeiten, dann hast du dir das selbst erklärt und dann ist es einfach eine sinnvolle, wie sagt man? Es ist einfach, dann in dem Moment sagst du dir, das ist gerade wichtig, dass ich das tue. Es ist wichtig, dass ich dieses Angebot nach draußen bringe. Dann stellst du das nicht mehr in Frage.
Ja, kann ich dir nur zustimmen. Und das ist auch das, was ich mit meiner eigenen, also was einfach meine eigene Erfahrung ist, ne? Also dieses, wenn ich die Möglichkeit habe als Mensch, und es ist erstmal egal, ob ich formal Führungskraft bin oder nicht, wir alle führen ständig im Familienkontext, in Beziehungen, mit Kollegen, Kolleginnen. Wenn es mir möglich ist, in einem gehaltenen Raum in mich selber reinzuforschen, um meine eigene Integrität und Stabilität wieder zu entdecken und dazu zu stehen, dann macht das auch alles wieder Spaß. Und dann habe ich auch wirke ich auf Menschen, so wie ich es mir vielleicht mal vorgestellt habe als Führungskraft. Weil ich bin mir der festen Überzeugung, viele Führungskräfte sind das sehr aus einem, also geworden, weil es ihnen zugetraut wurde, weil sie es selber gefühlt haben, weil sie es können, weil sie es wollten. So, und ganz viele verlieren das ganz schnell. Weil die Erwartungen, die Ansprüche, die Verwicklungen, die Abhängigkeiten immens sind in einem System wie in einem Unternehmen, immens sind. Und damit steigen eben auch Ängste, Anpassungsdruck, Zeitdruck, ganz wesentlicher Faktor. Und wir verlieren uns da drin. So, und wissen am Ende nicht mehr, wer bin ich denn eigentlich in meiner Führungsrolle? Ich weiß es nicht mehr. Und ganz viele merken das auch in den persönlichen Beziehungen dann, weil die Führungsrolle sie selber verändert. Und das habe ich eben schon so oft erlebt. Und das sind eben diese Magic Moments, von denen ich gesprochen habe. Ne? Wenn so Führungskräfte in einem sicheren Rahmen die Möglichkeit haben, sich wiederzuerkennen letztendlich. Da geht es auch gar nicht so darum, zu sagen, das ist meine neue Entwicklung und das ist mein neues Ziel, sondern es ist eigentlich dieses wieder zu sich zurückkommen. Und aus dieser inneren Klarheit und Stärke wieder ins Unternehmen zu gehen. Und ich bin wieder zu mir selbst gewachsen. Und das spürt das Team, das spüren die Kollegen, das spürt die Chefetage spürt das. Und das zeigt sich dann auch in einem Ergebnis. Und ich denke mir so, ja, da ist ein Knoten geplatzt. Und jetzt ist es wieder gut. Und dann, finde ich, sind Unternehmen auch fantastische Systeme und Plattformen für Heilung, für Demokratieentwicklung, für Zusammenhalt, für Identifikation, für Zugehörigkeitsgefühl und all das, was Unternehmen eben auch fantastische sind und nicht nur kapitalistische Arschlochgesellschaften.
Und was ich halt merke, ist, dass du deine Zielgruppe sehr gut verstehst, dass du dich sehr wohl fühlst mit den Führungskräften, dass du die sehr gut ansprechen kannst. Das ist nicht dein Problem. Dein Problem ist, dass du gerade noch nicht weißt, was du denen zukünftig anbieten willst. Also du hast deine Formate schon, aber das Problem ist meistens, dass das Produkt oder das Angebot noch nicht ganz klar ist, um was es sich in Zukunft drehen soll. Weil wenn wir kein Angebot oder Produkt haben, können wir auch kein Marketing richtig machen. Dann ist es immer ein, ich posaune nur etwas heraus. Ne? Es ist so ein, nicht, dass du das jetzt tust, aber die Leute zu unterhalten mit Gedanken, mit Haltung, das muss immer gekoppelt werden, auch mit etwas Inhaltlichem, was sie kaufen können, ne? Oder was sie buchen können. Und das ist halt das, was, wenn du da proaktiver vorgehen willst, du kannst natürlich auch in diesem Beziehungs-, was auch immer, ne, Weiterempfehlungsmarketing bleiben. Aber sobald du proaktiv werden willst und sagst, okay, du möchtest dabei eigene Formate entwickeln und so, braucht es eben ein fertiges Produkt, was du anbieten kannst. Und das ist meistens dieser nächste Schritt, den es braucht. Genau. Was sind deine Gedanken dazu?
Ja, ich habe das damals schon bei Tula gemerkt. Also das, was wir uns vorgenommen haben, das hat sich nicht erfüllt, aber es hat sich für mich was ganz anderes erfüllt, nämlich die Erfahrung gemacht zu haben, dass auch in meinem Bereich, der ja nicht produktgebunden ist unbedingt, ne, aber wenn man so einen handfesten, also ein Produkt hat, was greifbar ist und was klar ist, dass das bei Leuten sehr, sehr schnell andockfähig ist. So, und aber das ist witzig, dass das jetzt auch so zeitlich korreliert, weil dieses Produkt Klarführen oder dieses Intensivseminar ist ja gerade erst entstanden oder die Idee ist eben gerade erst entstanden aus einer Selbsterfahrung, die ich selbst gemacht habe, aus der Erfahrung, ey, offene Führungskräfte-Seminare, da ist so viel Zauberkraft drin. Also für mich und für alle, die dabei sind, das ist der größte Hebel, den ich in meiner Arbeit kenne, so neben der Organisationsentwicklung, aber die ist einfach langfristiger, ne? Aber so, also der ist insofern effizient, weil er sehr viel Effekt in kurzer Zeit bedeutet. Und das ist etwas, was mir im Kern entspricht.
Mhm. Magst du noch mal ganz kurz sagen, was Tula war?
Tula habe ich mit zwei ganz tollen Designerinnen zusammen entwickelt und da ging es darum, Methoden, also aus meinem Werkzeugkoffer, so aufzubereiten, auch im Design so aufzubereiten, dass sie für die digitale Verwendung von Kolleginnen und Kollegen von mir sehr einfach einsetzbar sind. So, das war die Idee, das ist 2020 und 2021 haben wir gegründet. Und sind da auf die Reise gegangen. Und das hat sich aber nicht so etabliert, wie wir das zu dem Zeitpunkt gebraucht hätten und haben uns dann auch wieder aufgelöst, aber in einem, ich finde, auch tollen Prozess miteinander.
Mhm. Und was hat dir daran gefallen? Also nicht an der Idee, sondern die Rolle, die du hattest. Weil es gibt natürlich dann auch neue Rollen, die wir einnehmen müssen. Es ist ja was ganz Neues. Ihr habt einen Plattform, es war was fast Plattformartiges, was es dann, also oder eine Kursplattform wäre es wahrscheinlich geworden oder ist es geworden. Welche Rolle hat dir darin gefallen?
Die Produktentwicklung.
Also die Methodik zu entwickeln.
Genau, und das ist auch etwas, was ich heute immer noch machen werde. Ich Workshops mache. In jedem Workshop habe ich es mit Methoden drin, die habe ich extra für diesen Tag, für diese Zielgruppe so entwickelt. Also das ist nichts, was ich irgendwie aus dem, klar bin ich inspiriert von Methoden, die es gibt, aber wie ich sie dann umsetze, ist sehr, sehr individuell und meistens gehe ich mit einem Plan rein, den ich zu 60% einhalte und der Rest ist Anpassung in dem Moment, weil ich den kreativen Akt dahinter so sehr schätze und auch immer zu schauen, okay, was braucht dieses System oder diese Gruppe genau jetzt? Also was für eine Frage brauchen die, was für eine Methode brauchen die und nicht, was ich mir vorher ausgedacht habe, sondern in dem Moment.
Was auch spannend war, dass ihr die Zielgruppe ja für dich verändert habt, ne? Also es waren ja dann plötzlich nicht mehr deine KundInnen, sondern es waren ja dann ebenfalls BeraterInnen, die du hättest unterstützt. Diese Zielgruppe hat danach nie wieder eine Rolle gespielt für dich, oder? Hast du noch mal irgendwas anderes entwickelt?
Nee, die hat davor noch eine Rolle gespielt, als Covid anfing. Da habe ich mit einem Kollegen zusammen sehr schnell reagiert. Bei uns ist ja alles von einem auf den anderen Tag weggefallen. Ne? Und wir wussten ja auch gar nicht, kommt das jemals wieder? Keine Ahnung. Und es gab eben damals, das kann man sich heute kaum vorstellen, weil damals gab es einfach sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen, gerade die Etablierten, die schon Jahrzehnte Erfahrung in dem Bereich haben, die digital überhaupt keinen Plan hatten. Und für die haben wir eben so Train-the-Trainer-Online-Kram gemacht. Und ich hatte da den großen Vorteil, dass ich technisch im Vergleich recht versiert war und das schnell gelernt habe und schnell umgesetzt habe und habe da in dieser Krise auch eine Reputation aufgebaut, die ich vielleicht sonst gar nicht aufgebaut hätte, keine Ahnung. Aber das war so, dass das war noch etwas, was eben die ähnliche Zielgruppe hatte.
Was ist mit dieser Zielgruppe? Möchtest du die in Zukunft nochmal unterstützen oder?
Schlägt mein Herz jetzt nicht so schnell.
Okay, ja, ist gut zu wissen. Wir machen heute noch mal was. Und zwar habe ich mir verschiedene Rollen für dich überlegt, in denen wir jetzt mal reinrutschen und schauen, was gefällt dir daran, was gefällt dir daran nicht. Dass du einfach schauen kannst, was in Zukunft Constanze Vogt eigentlich ist. Ne? Also wenn man es aus der Business-Ebene einfach betrachtet. Natürlich den Menschen auch. Den Menschen betrachten wir jetzt auch gleichzeitig, aber wir betrachten auch die Produkte oder Angebote. Wir haben ja als Ausgangssituation haben wir Constanze Vogt als Freelancerin, also die klare Dienstleisterin, die persönlich mit Einzelpersonen und Teams arbeitet. So, das ist so, da gibt es wahrscheinlich immer einen Rahmen, aber es ist, würde ich sagen, relativ beweglich, auch in deinen Angeboten. Ist das so?
Mhm. Okay. Ja.
Und wie ist das? Siehst du das in Zukunft auch noch, dass du das machen willst? So dieses, okay, die haben eine Thematik, die kommen auf dich zu, weil sie dich kennen und du gehst da rein und dann kümmerst du dich da drum.
Ja, okay. Doch.
Okay. Dann habe ich die Programmarchitektin. Und zwar entwickelst du eigene Trainings- oder Entwicklungsprogramme. Das heißt, das könnte für junge Führungskräfte sein. Dein Name müsste nicht mehr so eine Riesenrolle spielen, aber es könnte auch sein Programm XY von Constanze Vogt. Und es gibt einen Rahmen, den du aber nach und nach auch auslagern könntest. Also im Sinne von, das musst nicht nur du immer machen, sondern dieser Rahmen könnte auch mit weiteren ExpertInnen, BeraterInnen unterstützt werden. Wie fühlt sich das an?
Mhm. Also mein erster Gedanke war so, also das mache ich auch bereits, ne? Also dass ich Führungskräfteprogramme habe, so jetzt gerade läuft, laterales Führen für im IT-Bereich. Das mache ich auch sehr gerne. Was ich daran total cool finde, ist eben, dass es ein offenes Programm ist. Das heißt, ne, Führungskräfte aus unterschiedlichen Unternehmen, und ich finde, da ist auch nochmal so viel Kraft drin. Und habe das auch entwickelt. Und dann dachte ich auch so, ja, aber auch das ist so, ich halte mich dann in dem Moment zu 60% an das, was ich vorher entwickelt habe, und gucke dann doch nochmal so, was braucht es jetzt eigentlich, um den positiven Unterschied zu machen. Ne? Nicht um mein Programm durchzuziehen, sondern um das Ziel zu erreichen, dass die da rausgehen und sagen, das war krass. Das ist, jetzt geht's mir besser, jetzt fühle ich mich besser, jetzt fühle ich mich stärker, jetzt fühle ich mich kompetenter.
Wenn du die Flexibilität trotzdem hättest, würdest du dann für ein bestimmtes Programm irgendwann stehen wollen?
Ja, also die Bedingung wäre tatsächlich die Flexibilität, und die Bedingung wäre die dadurch zu ermöglichende Tiefe wieder. Ne? Also was sich nicht richtig anfühlt, ist ein Programm des Programmwillens irgendwie durchzuziehen oder so zu setzen, sondern das, was sich wiederholt oder was zum Programm wird, ist die tiefe Erfahrung da drin.
Ich bin auch immer ein bisschen vorsichtig mit dem Wort Programm. Leider gibt es da noch nicht so viele Begriffe, die dann so schnell klar sind, worum es hier gerade geht. Deswegen nehme ich immer einfach den Platzhalterbegriff Programm, aber sage halt, Programme können ja auch flexibel sein. Man muss natürlich dann mehr darüber nachdenken, wie sie flexibel bleiben. Trotzdem, was hier jetzt nochmal wichtig ist für die Vermarktung, ist, dass es dann eben eine ganz andere Herangehensweise ist. Weil jetzt derzeit ist es ja so, dass du die Freelancerin bist, die vielleicht irgendwie die Idee hatte für ein Programm oder auch eine Anfrage bekommen hat, du dann spezielle Programme entwickelst, die dann vielleicht ein- oder zweimal gespielt werden. Aber es ist nicht so, dass dieses Programm existiert, wofür du bekannt bist. So, und da wären wir wieder bei der Frage, ist das eine Sache, für die du Geld, also mit der du Geld verdienen würdest wollen? Ein Programm, für das du wirklich stehst, oder zwei Programme, für die du wirklich stehst? Wir gehen mal weiter. Die Community-Builderin. Du bist bekannt für ein Netzwerk, bringst Führungskräfte zusammen, schaffst Räume, kaufst vielleicht sogar einen Raum, mietest einen Raum, könnte digital oder echt sein.
Kein inneres Juhu aus den Gründen. Also ich schätze Communities und habe hier zum Beispiel auch in Düsseldorf eine Peer Group gegründet, als ich bemerkt habe, also ich brauche hier Anschluss. Bin aber auch schnell frustriert, wenn ich merke, da sind zu viele Konsumentenhaltungen drin, sage ich mal so. Ne? Also Leute, die dazukommen und sagen, okay, ich greife ab, was es abzugreifen gibt, aber ich bin nicht bereit, was zu geben. So, und dann werde ich sehr schnell sehr pissig auch. Und deswegen, ich weiß, dass Communities ganz oft sehr viel Energie von einer Person oder einer Entität brauchen, um so am Leben gehalten zu werden. Ich habe das in verschiedenen Bereichen schon probiert und gemacht, weil ich in verschiedenen Communities drin bin, aber eben auch, weil ich Aktivistin bin, ne, oder sehr engagiert bin da drin und erlebe, dass es häufig dann so an ein, zwei, drei Personen hängt. Und da habe ich irgendwie, weiß ich nicht, wenig Lust zu.
Mhm. Ja. Spannend. Es ist so, dieses reine Konsumieren ist ja auch in eine Richtung gesprochen. Ne? Also es steht jemand vorne. Ich mache es jetzt sehr plakativ, damit wir damit arbeiten können. Eine Person steht vorne, gibt was rein und die Gruppe nimmt, was sie sich will, hört vielleicht auch einfach nur zu. Was ich bei dir viel höre, ist dieses, du willst, dass die Leute ins Arbeiten kommen, dass sie aktiv werden und mit den Themen wirklich mit dir zusammenarbeiten und etwas verändern und es nicht eine reine in eine Richtung Beschallung ist. Was ja gar nicht schlecht ist, weil das gibt es ja auch zum Beispiel, um etwas jemandem beizubringen. Ne? Also diese lehrende Rolle sozusagen, wenn man jemand etwas beibringt, ja, eine Lehrerin sozusagen. Da siehst du dich jetzt eher nicht.
Nee. Genau, also ich bin gut darin, solche Bewegungen oder Communities zu starten. Aber auch da, das ist eine Phase, die dann bei mir abflacht. Also entweder springt der Funke über auf andere Personen oder die Community stirbt. So, weil irgendwie keiner in diese Kraft kommt, das weiterzuentwickeln.
Ich gehe mal noch einen Schritt weiter, einfach damit du mal merkst, ich will gerade so ein paar Geschäftsmodelle einfach aufmachen. Man kann sich ja auch komplett rausnehmen und so eine eigene Marke wie TEDx oder TED Talk oder sowas entwickeln. Ne? Also ich meine, die leben ja auch von einem ganz anderen Geschäftsmodell. Die sind als Person da nicht drin. Die bringen wichtige Leute auf die Bühne. Das ist ein Eventmodell. Und die haben so einen eigenen Namen, eigentlich wie auch eine eigene Community aufgebaut, die aber auch wieder dieses Lernende hat, wo es dann ganz viel auch um Eventmanagement und so weiter geht. Da siehst du dich gar nicht.
Nee.
Das ist spannend für Menschen, die sich zum Beispiel als Person herausziehen wollen und sagen wollen, okay, es ist hier die Aufgabe, die ich liebe, ist das Managen von ne, von Events oder Leute zusammenbringen oder so. Es ist nicht dieses, ich stehe selbst auf der Bühne. Gehen wir mal weiter. Die Impulsgeberin. Du wirst für dein Denken gebucht, weniger fürs Tun. Das heißt, du stehst auf der Bühne, zeigst deine eigene Sicht der Dinge. Vielleicht schreibst du sogar ein Buch. Mit Buch wird man heute nicht reich, aber so diese Sachen.
Ja, sehe ich bedingt, sagt mir mein Gefühl, ich brauche da noch ein paar Jahre.
Interessant. Sehe ich nicht in ein paar Jahren, sehe ich jetzt, aber finde ich gut. Also du könntest dir vorstellen, dir schon eine eigene Bühne zu nehmen.
Ja.
Schön.
Ja. Ich glaube auch, dass ich irgendwann noch mal ein Buch schreibe oder einen Film mache oder keine Ahnung was. Aber das sehe ich so ab 50 oder so. Keine Ahnung, das ist so ein inneres Bild von, da braucht da noch ein bisschen was für.
Ich mag aber trotzdem gerade den Gedanken von, ich nehme mir meine Bühne, weil als das, was wir dich am Anfang betitelt haben, und ja, das ist plakativ von mir, aber ich nehme das Bild trotzdem mal, ne, die Freelancerin nimmt sich nicht zwingend ihre eigene Bühne, ne? Und jetzt gerade in dem Gespräch merken wir aber, so eigenes Programm entwickeln, Produkte, dann nehmen wir uns jetzt schon die eigene Bühne. Und du kannst dich aber trotzdem auch fragen, was jetzt heute auch schon deine eigene Bühne sein darf, wo du schon erfahren genug bist, so, wo du dich erfahren genug fühlst, du bist es ja schon, aber wo du sagst, okay, nee, diese Bühne möchte ich mir heute nehmen, ne? Diese Bühne kann etwas sein, was du verkaufst, diese Bühne kann aber auch ein Marketinginstrument sein, wie ein eigener Podcast oder so. Oder LinkedIn oder was auch immer.
Ja, also interessanterweise sehr konkret ist es ja so, dass ich auch viel auf Bühnen stehe. Also, das weiß ich, im September bin ich gebucht für eine 250-Leute-Veranstaltung, die ich in der Hauptmoderation, da werde ich aber in der großen Bühne stehen. Das macht mir, also wahrscheinlich werde ich mir davor in die Hose machen, das ist klar, aber also es macht mir keine Sorge jetzt oder so. Und ich erlebe mich auch immer wieder auch bei größeren Audienzen, dass ich auf erstaunlich entspannt auf so eine Bühne gehe und dann am meisten ich selber bin, weil ab einer gewissen Größe wirkt es anonymer, als wenn ich jetzt irgendwie 5 Leuten gegenüberstehe. Und das ist etwas, was ich super interessant finde an mir, weil also ich bin ein wahnsinnig schüchternes Kind und also, hätte mir sehr viel Schokolade anbieten können. Ich wäre nicht irgendwie zu jemandem gegangen und hätte mich vorgestellt oder sowas. Das war alles eine Horrorvorstellung. Und das ist eine interessante Erfahrung, wie sich das so bei mir oder wie ich mich da entwickelt habe. Und auch durch unser Gespräch merke ich so, wo es am meisten resoniert, ist ja schon auch immer noch mit meinem Namen verknüpft, ne? Und ich sehe mich da im Mittelpunkt. So, ich glaube, dass das bei mir auch weniger, wieder behaupte ich, weniger mit Status zu tun hat, sondern ich habe die Kontrolle, am meisten Kontrolle darüber, was passiert. Bin leider ein kleines Kontrolletti in meinem Kreis. Und das war auch der Grund, warum ich mich selbstständig gemacht habe, weil ich in diesen Abhängigkeiten nicht sein wollte. Ich wollte mit meinen Leistungen nicht abhängig von anderen sein. Weil ich schneller wollte, weil ich es vermeintlich besser wollte und auf eine besondere Art und Weise. Deswegen kann ich mich mir selber auch nur als Solo-Unternehmen, als Finanzerin so richtig gut vorstellen.
Ja, und ich finde es auch gut, dass du das auch für dich angenommen hast. Also das ist ja auch wieder eine Stärke. Die müssen wir ja gar nicht als was Negatives darstellen, sondern wirklich sagen, die Kontrolle kann ja auch wieder ein Produkt beinhalten, was ich verkaufe, ne? Also ich fühle mich wohl, die Kontrolle zu haben. Ich bin gerne die, die auch mal im Mittelpunkt steht für die richtige Sache. Also warum richte ich mich nicht mehr danach aus und sage, ihr könnt mich auch für die Bühne buchen? Das sehe ich zum Beispiel auf deiner Webseite gar nicht. Aber das habe ich wahrgenommen und habe gleich gedacht, so, wo ist hier die Bühne? So.
Ja, interessant, ja.
Und ich glaube, das ist etwas, und da wären wir wieder bei der Aufgabe, ne? Du sagst, das fällt dir leicht, da machst du dir keine Gedanken, vorher vielleicht schon, aber jetzt sagst du, das kriegst du hin. Damit sollten wir Geld verdienen. Damit, das ist das, was wir verkaufen sollten. Wenn uns Dinge leicht fallen, sollten wir überlegen, was ist der Vorteil darin, dass ich gerne Kontrolle habe, dass ich Dinge irgendwie zusammenhalte oder was auch immer, wenn ich gerne auf der Bühne stehe, was kann das für ein Produkt für mich dann sein? Und mich danach ausrichten und sagen, okay, ja, jetzt vorher war ja viel, auch wenn du von Kontrolle sprichst, war ja viel auch, wie es so klingt, so, es kommt so auf dich zugeflattert und du nimmst halt das, was so kommt und gab es eine Anfrage und da und es ist auch alles sehr gut gelaufen und jetzt glaube ich, muss es auf beiden Seiten funktionieren. Also dieses zugeflattert wird eh funktionieren, weil du eine Beziehung hast mit sehr vielen Menschen und die dich kennen und ein Netzwerk und auf der anderen Seite geht es jetzt, glaube ich, auch darum zu sagen, okay, ich stehe hier und ich richte mich als jemand aus, der zum Beispiel auch auf die Bühne gehört.
Ja, interessanterweise ist das genau der Kernpunkt meiner Frühjahrs-Selbsterfahrung gewesen. Also über eine Methodik, die nennt sich Lebensskripts, habe ich so nochmal herausgearbeitet, dass ich meine Geschichte oft erzähle, so und da hatte ich Glück und da hatte ich einen Mentor und da ist das auf mich zugekommen und da habe ich vielleicht maximal die Chance gesehen und ergriffen, ne? Also eher so passiv als jemand, der unterm Regenbogen steht und ihm das so zuflattert. So. Und dann ist mal bewusst umzuschreiben und auch in die Übertreibung zu gehen und zu sagen, nein, ich habe entschieden, ich habe dafür gearbeitet, ich habe dafür hart gearbeitet. Das war ultra weird für mich, das so zu schreiben. Und ich habe sofort gemerkt, was das für einen Effekt hat. Und insofern passt das gerade sehr, 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 sehr gut, erstaunlich gut zu diesem, ich überlege mal, was ich wirklich will und was ich dafür machen kann und will, das zu erreichen. Mit dir zu sprechen, Nora, ist schon ein extrem wertvoller Schritt, wie ich jetzt seit einigen Minuten merke. Und auch so zu überlegen, boah, Bühne. Ich merke, dass ich da auf einer Weise funktioniere und dass das was wird, aber dass ich da sicherlich auch noch Glaubenssätze habe von sei demütig, halt dich zurück, halt dich im Hintergrund, zeig dich nicht verletzlich. Ne? Also es ist ja auch eine Selbstoffenbarung, sich dahin zu stellen und zu sagen, so, das bin ich und ihr dürft mich alle angucken und zuhören und eine Meinung bilden, ist ja auch eine krasse Vorstellung.
Ja, und trotzdem hatten wir das ja ganz am Anfang auch mit der professionellen, fachlichen Haltung. Also die hast du ja schon und das ist ein sehr großer Vorteil dafür, auf die Bühne zu gehen. Weil natürlich gibt es ganz viele Dinge, wo du auch noch überlegen musst, was hältst du eigentlich davon? Aber wenn du dir dein eigenes Programm aufbaust, hast du die Kontrolle. Du kannst entscheiden, was du nach draußen bringst. Und da sind wir gleich wieder bei dem Thema und schließen den Kreis. Du bist eine Unternehmerin. Unternehmerin ist nur anders definiert in dir als bei mir zum Beispiel. Also eine Unternehmerin ist für mich niemand, der unbedingt ein großes Unternehmen hat mit 5 Angestellten. Sondern eine Unternehmerin ist für mich jemand, der die eigene Produkte hat, vielleicht 1, 2 Freelancer dazu bucht, weil die einfach auch zum Team dann gehören, die sich ein eigenes Team aufbaut, wo sie aber die Strippen in der Hand hat, wo sie die Kontrolle behält und die ganz genau weiß, welche Aufgaben nicht mehr zu ihrem Gebiet gehören, weil die sie von den wichtigen Aufgaben abhält. So, und das ist das, was ich bei dir ganz klar sehe und wo ich auch das Gefühl habe, dass du da schon so eine weite Entwicklung hast, dass es dir gut tun würde für deine nächsten Schritte, eben nicht zu sagen, ja, ich bringe mir jetzt alles nochmal autodidaktisch bei, weil ja, das hast du dir bewiesen, das kannst du, aber das brauchst du an sich ja gar nicht, sondern es ist eher die Frage, wer hilft dir dabei, auf die Bühne zu kommen? Wen brauchst du, um deine eigenen Produkte in den Mittelpunkt zu bringen? Wo kannst du auslagern, weil diese Aufgaben dich davon abhalten, Unternehmerin zu sein.
Ja, krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir da rauskommen, Nora. Aber fühlt sich an wie genau die Tür, die du aufgemacht hast, die ich einfach nicht in meinem Horizont hatte. Ich denke, ah ja, stimmt, das ist interessant. Da möchte ich weiter reingehen. Und ja, ich finde die Frage total sinnvoll, zu sagen, wer hilft mir dabei?
Zu verstehen, dass die Bühne ein Geschäftsmodell sein kann, ist, glaube ich, extrem wichtig für dich jetzt auch nochmal. Also zu schauen, okay, wo sind denn wirklich Produkte, die ich, also ich kann ja selbst auch das Produkt sein, in dem ich auf der Bühne stehe, ne? Und trotzdem ist es auch wichtig, dann das zu definieren. Also das eigentliche Produkt wäre dann das Rahmenprogramm, was man dann verkauft. Du bist dann die Hauptperson, aber das Rahmenprogramm ist das, was man aufbaut und wo man sagt, okay, darüber möchte ich sprechen, da möchte ich Haltung beziehen, hier möchte ich zeigen. Und da sehe ich ganz klar das Thema Führung und da sehe ich ganz klar das Thema Führungskräfte, weil ich sehe, dass da etwas in dir brennt, da ist ein Antrieb da. Das ist so, wenn du, das war der einzige Teil, wo du von Magie gesprochen hast. Das ist da, wo die Magie passiert, hast du gesagt. Und ich glaube, die Magie passiert nicht im Ort nur, sondern auch in dir. Und das ist halt das Wichtige. Wo passiert die Magie? Wo kribbelt's? Wo haben wir den Moment des, jetzt bin ich da, wo ich gerade in meiner Zone bin? Ne? Weil dann darauf müssen wir schauen, wie wir das verkauft bekommen. Oder ein Marketing drum bauen. Aber bei dir sehe ich eher, dass es wichtig ist, jetzt zu entscheiden, okay, das ist mein Programm oder das ist mein Produkt.
Ja.
bin ich bei dir.
Mhm. Das ist schön, das freut mich. Hast du Fragen? Gibt es etwas, was dir gerade im Gehirn rumschwirrt?
Also die Frage, die ich habe, ich bin ja mit diesem Intensivseminar, habe ich schon etwas entwickelt. Ne? Und ich habe auch so, ohne zu sagen, okay, das ist jetzt irgendwie fertig, habe ich schon mal auf meine Website gepackt, hat da jemand drüber gucken lassen und so, weil ich sage, Sichtbarkeit, irgendwie mal rausgehen. Und jetzt steht halt an, damit an mein Netzwerk zu gehen, also das zu verkaufen. So, und ich bin dir sehr dankbar, dass du sagst, die Aufgabe ist jetzt gar nicht für dich, dass du dir das jetzt alles nochmal beibringst und das machst, sondern such dir jemanden, der da schon Expertise hat und arbeitet zusammen. Wie finde ich diese Person, Nora?
Ja, das ist leider immer gar nicht so leicht. Aber ich würde, also meine größte Erfahrung ist, dass es wirklich im Netzwerk gut funktioniert. Also wirklich auch Kolleginnen fragen und da, wen habt ihr eigentlich an eurer Seite? Weil meistens wissen wir gar nicht, dass andere auch mit anderen Menschen zusammenarbeiten und mit Freelancern. Und da wirklich zu schauen, okay, gibt es in deiner Umgebung Menschen, die zum Beispiel LinkedIn FreelancerInnen an ihrer Seite haben? Oder gibt es Menschen, die, Kolleginnen, die mit Social Media Manager oder Marketing Managerin zusammenarbeiten? Also ich habe die große Erfahrung jetzt auch in den letzten Wochen gemacht, dass mein Netzwerk mir immer die Leute ausspuckt, die gut zu mir passen. Und das ist aber, es braucht aber auch ein bisschen Zeit. Ich glaube aber auch in dem Moment, wo wir mit der Energie rausgehen, weil vorher warst du ja so total bei dir, ne? Du bist jetzt, sobald wir aber anfangen zu suchen und zu interessieren, wer ist da draußen eigentlich? Ansonsten natürlich auf jeden Fall auch, du kannst auch ganz offen bei LinkedIn fragen. Also rausgehen und sagen, okay, Leute, ich suche gerade jemanden für. Die wichtigere Frage ist gerade, für was? Also jetzt nicht wild rausgehen, in deinem Netzwerk auf jeden Fall mal so fragen, mit wem wird da eigentlich so zusammengearbeitet? Aber die Frage ist ja, wie würdest du es jetzt vermarkten? Und das ist jetzt so, möchtest du gern LinkedIn-Marketing machen? Sagst du, okay, du willst an dein Netzwerk erstmal gehen, was ja sehr sinnvoll wäre. Dann bräuchtest du auf jeden Fall jemanden, der mit dir zum Beispiel Newsletter aufbaut und so ein Akquise-Management macht. Das wäre eine andere Person als jemand, der bei LinkedIn deine Posts schreibt oder so. Vielleicht sagst du auch, LinkedIn ist eher das, was du selber gerade noch eher machen möchtest, weil du daran Freude hast und weil du dich daran ausprobieren kannst, gucken kannst, was gut ankommt. Aber trotzdem hast du jemanden bei LinkedIn, in der zum Beispiel reagiert und Kommentare schreibt und so weiter. Das ist ja auch immer sehr hilfreich. Also LinkedIn funktioniert ja auch viel über dieses Kommentieren und dieses überhaupt auch aktiv bei anderen Profilen sein. Ich glaube aber, was gerade wichtiger ist, ist zu überlegen, Punkt Nummer eins, wie kann ich mein Netzwerk anzapfen? Also für wen ist mein Produkt relevant? Was ist mein Produkt überhaupt? Dann zu schauen, wie würde ich die jetzt anschreiben? Würde ich die anschreiben oder würde ich die einfach anrufen? Das sehe ich bei dir auch total. Also einfach sagen, hey, wir hatten noch mal. Und jetzt habe ich gerade einen Faden verloren. Gib mir mal kurz eine Sekunde. Genau, also das ist das eigene Netzwerk auf jeden Fall erstmal anzapfen und zu schauen, okay, welches Produkt habe ich da gerade, was ich eigentlich verkaufen möchte? Weil das ist ja jetzt auch so eine, wem würdest du jetzt briefen? Wem würdest du was briefen? So, also der erste Schritt ist erstmal, was willst du ja eigentlich verkaufen?
Ja, ich glaube, so mein erstes Produkt wäre auf jeden Fall dieses Führungsintensivseminar, was ich schon mal gedraftet habe, sozusagen. Und also mir fallen natürlich aus meiner Erfahrung die Kontakte ein, weil ich sage, das wäre so gut für dich. Also, oder ich kann mir vorstellen, dass du da echt was draus ziehen kannst und die anzusprechen, wahrscheinlich sehr, sehr direkt über, also Telefonnummern habe ich natürlich nicht alle, aber über eine persönliche Mail.
Ja, und da auch immer wieder, also das ist eine andere Form von Marketing, das ist ja dieses sehr starke Akquise-Marketing auch, ne? Also wenn wir von wirklich aktivem Anschreiben angehen, da auch wirklich dran zu bleiben und nachzutelefonieren. Also das Wichtigste bei sowas ist, schick eine E-Mail raus und 3 Tage später rufst du nochmal an, wenn du die Nummer irgendwie bekommst. Weil dieses ins Leere eine E-Mail rausschicken funktioniert meistens eben nicht. Und da sich auch wirklich Strategien zu überlegen und wo du dich fragen kannst, welche Rolle muss ich hier gerade erfüllen? Vielleicht hilft es dir auch, wenn du erstmal schaust, was wäre das denn für ein Produkt und wie voll musst du das Produkt erstmal bekommen? Also was ich auch sehe, ist, das Format, was du jetzt entwickelt hast, könntest du ja auch in Unternehmen anbieten. Also nicht, dass 1000 verschiedene Führungskräfte von verschiedenen Unternehmen zusammenkommen. Das wäre jetzt das Optimale, wenn ich das richtig rausgehört habe. Aber eben auch zu überlegen, okay, wie könnte man das in größeren Unternehmen auch, dass man die kompletten Führungsabteilungen zusammenbringt oder so, dass du eben mehr Möglichkeiten hast zu schauen, wie lässt sich das Produkt entwickeln und wer reagiert da gerade? Weil jetzt hast du gerade die Herausforderung, dass du dann verschiedene Führungskräfte erstmal erreichen musst und du hast nicht diesen Ballungsraum vorher. Und diese Ballungsräume, also Unternehmen, die von sich aus sagen, ja, die Konstanze holen wir jetzt mal rein, die sind interessant. Ansonsten natürlich auch sowas wie Akademien und so, die dann eben sowas für Führungskräfte auch anbieten. Da bist du dann wieder zwischen, also ich glaube, über sowas hast du das ja jetzt gebaut, ne, wenn ich das richtig sehe. Das läuft doch auch über eine, klar führen, geht doch auch über ein.
Also das sind Kollegen von mir, also es ist jetzt kein Netzwerk oder kein Institut, okay. Aber die, also die vermarkten das aber nicht selber, das ist jetzt erstmal unser Deal, dass wir so, uns so zusammentun, ohne großes Risiko, ohne große Erwartung.
Okay, ja, sowas ist halt auch spannend zu schauen, das wäre das nächste Multiplikatoren, wer könnte deine Expertise brauchen, weil er was anderes tut oder weil sie etwas anderes tut und wie könnt ihr da zusammenkommen? Weil ich glaube, das, was wir gerade hier besprechen, dieser längere Pfad von diesem etablierten Programm, was du entwickelst, das braucht Zeit. Ich glaube, für dich wäre gerade auch gut, diese Erfolge zu sehen, den Leuten interessiert es und ich glaube, da musst du selbst erstmal kurz aktiv werden, um zu schauen, okay, was funktioniert gerade, um die eigene Kontrolle zu behalten und zu schauen, okay, LinkedIn ist eigentlich ganz gut, jetzt bräuchte ich jemanden für LinkedIn oder die antworten gut auf die E-Mails, jetzt bräuchte ich jemanden doch für mein E-Mail-Marketing oder weil nur so rum lässt sich das Ganze dann aufbauen. War das dann jetzt bis hierhin hilfreich für dich?
Es war super hilfreich. Also es war auch eine Form von Selbsterfahrung gerade mit dir.
Ja. Sehr schön.
Also ich finde, also es ist total gut, dass es aufgezeichnet ist, weil ich muss mir das auch alles nochmal anhören, was das jetzt im Einzelnen für mich heißt. Aber ich fühle mich klarer und vor allem interessiert und angestachelt, weil es eben nicht nur eine Bestätigung war, also eine Bestätigung, wo ich gerade stehe und fühle mich da auch sehr ermutigt und gewertschätzt von dir. Auch vielen Dank dafür. Aber eben nicht nur das, sondern auch nochmal, wie gesagt, die so eine neue Tür aufgemacht, wo was Attraktives dahinter liegt. Und auch, also wirklich dieser Aspekt von Arbeit mit jemandem zusammen, und ich sagte, ich wäre nicht so wahnsinnig teamfähig, aber in so einer freien Konstellation von nutzt doch die Stärken von anderen und die Expertise von anderen. Ich so, ja klar, viel gut, dann muss ich das nicht selber machen.
Ja, total. Total. Ich glaube, Schritt Nummer eins ist jetzt wirklich, werde dir deiner Rolle klar, mit der du Geld verdienen willst in Zukunft. Ist es noch die Freelancerin oder siehst du schon auch die auf der Bühne steht und was heißt das eigentlich für dein Produkt? Und dann von da aus hangelst du dich weiter.
Cool, bin motiviert. Ich gehe hier motiviert raus.
Sehr schön. Dann machen wir jetzt mal einen Strich drunter und ich bin total gespannt, was da bei dir noch kommt.
Danke, Konstanze, für diese Folge und diese Einblicke. Ich habe jetzt noch mal beim zweiten Mal erleben und das Durchhören was ganz Spannendes beobachtet und erlebt, was ich ganz selten heutzutage nur noch sehe. Und zwar, dass Konstanze ein ganz gesundes Tempo hat. Und ich habe in den letzten Jahren immer wieder festgestellt, dass ich mich selbst sehr stark herausgefordert habe, aber generell eher, weil ich so unrealistische Ziele hatte. Das heißt, ein unrealistisches Ziel anders, ein unrealistisches Tempo, um ein großes Ziel zu erreichen. Und ich fand es ganz schön, hier zu sehen, dass Konstanze eigentlich auch in ihren Veränderungen und vielleicht auch Herausforderungen gerade irgendwie auch sehr in sich ruhend war und auch sowas gesagt hat wie, nee, das ist jetzt vielleicht gerade noch nicht dran. Und ja, es gibt vor allem Frauen, die dazu tendieren, dass sie immer tief stapeln und nicht sehen, was sie leisten und dass sie sich große Schritte noch nicht wagen. Und es ist eben auch wichtig, sich große Schritte zu wagen und zu sagen, okay, nee, ich bin jetzt zum Beispiel bereit für die Bühne oder ich bin jetzt bereit für ein Buch oder ich bin jetzt bereit für einen Podcast. Aber es ist eben auch wichtig, Ziele zu setzen und das in einem gesunden Tempo zu definieren. Denn jedes Unternehmen braucht Jahre, um sich stabil aufzustellen. Und das vor allen Dingen gilt auch für Solo-Selbstständige. Ich hatte letztens im Dezember, als ja Pause war, nochmal ein kurzes Gespräch mit jemandem. Und die war eben am Überlegen, ja, gehe ich jetzt weiter in die Selbstständigkeit und es dauert alles so lange. Und ich habe ihr da nochmal gezeigt und klargemacht, dass in dem Bereich, wo sie herkommt und in der Branche, in der sie gerade ist, auch da, wo viele Trendveränderungen sind und technische Veränderungen, es sein kann, dass der Business-Umbau noch mal bis zu 5 Jahre dauern kann. Und manchmal hilft es eben, so einen kleinen Realitätscheck zu haben. Und auf der anderen Seite aber auch nicht tief zu stapeln und zu sagen, hey, ich warte jetzt noch, bis ich mehr Erfahrung habe, um zum Beispiel das nächste Buch zu schreiben. Und ja, manchmal gibt es Momente, wo wir einen falschen Zeitpunkt wählen und eben dann nichts passiert. Und manchmal gibt es eben doch das Glück, was dann reinspielt und zeigt, nee, das war jetzt genau der richtige Moment. Und es war vielleicht auch gut, dass ich gerade ein bisschen mehr Tempo reingebracht habe. Beim zweiten Mal anhören habe ich auch noch was anderes Interessantes mitgenommen. Nämlich, das muss ich mir auch selbst auf die Fahne schreiben, meine Arbeit ist für mich seit Jahren zu 100% individuell. Und genau in diesem Grundgedanken verzettel ich mich sehr häufig. Das heißt, ich lasse Standardisierung nicht so gerne zu und wehre mich auch regelrecht davor, weil ich halt sage, ja, der Mensch ist individuell, die Situation ist individuell, alles muss wirklich ganz für sich betrachtet werden. Und da hat Konstanze nochmal was Spannendes gesagt, und zwar meinte sie, dass sie manchmal einfach standardisiert, 60% Standardisierung dann da lässt und 40% dann flexibel anpasst und dann eben in dem Moment entscheidet, was jetzt flexibel angepasst werden kann. Und so gibt es eben auch diese Balance. Und das fand ich nochmal auch spannend für mich, eben zu sagen, okay, was ist dann zum Beispiel für meine zukünftigen Produkte auch wichtig zu schauen, okay, denn auch ich habe diese Themen mit zukünftigen Produkten, was muss ich da zum Beispiel auch standardisieren und wo kann ich eben doch auch noch meine Flexibilität mit reinbringen und vielleicht noch mal ein eigenes Format anschließen oder mich als Person noch mal reinbringen, um zu sagen, okay, hier schaue ich mir die Situation noch mal doch sehr individuell an. Und vielleicht kann ich dann auch diesen 0815-Bann, vor den ich immer so ein bisschen, ja, nicht Respekt habe, aber den ich irgendwie so scheue oder den ich einfach nicht möchte für mich in meiner Arbeit, vielleicht dann auch aufbrechen. Wichtig aus dieser Folge zu verstehen ist, dass wir haben ja viel über fachliche Haltung gesprochen, es eben notwendig ist, fachliche Haltung mit dem eigenen Marketing zu verknüpfen. Es ist aber nur zielführend, wenn diese Meinung verbunden wird mit dem Angebot. Sonst ist es eben einfach nur eine Meinungsmache, sonst geht es ins Nichts raus, ne? Und fürs Marketing ist es also genauso wichtig, ein Angebot zu haben, um dass ich das Marketing drehen kann, um darauf wieder eine fachliche Meinung zu setzen. Also was ich damit sagen will ist, manchmal fangen wir an mit Marketing, aber haben irgendwie noch kein Format oder Produkt im Kopf. Das heißt, wir reden uns eigentlich den Mund fusselig. Ein Angebot oder Produkt oder vielleicht auch Format kann dabei aber helfen, dass wir Themen besser identifizieren können, um die wir uns eine Zeit lang drehen können und um die wir uns so weit drehen, dass wir davon lernen und sehen können, das ist gerade interessant für die Zielgruppe oder für meine KundInnen. Und dann spreche ich da nochmal weiter oder andere Fragen werden plötzlich gestellt. Dafür muss es aber bei auch in Konstanzes Fall eben ein Produkt geben, wo sie eben genau weiß, es ist nicht nur ein Thema, um was sie sich dreht, sondern eben auch ihr Produkt, das sie lernt zu verkaufen und auf ihre Art und Weise eben einen Weg zu finden, zu verkaufen. Bei Konstanze würde ich wie folgt vorgehen bei den nächsten Schritten. Also erstmal würde ich sehr detailliert von ihr wissen wollen, was Führung, vor allen Dingen der Begriff Führung, für sie bedeutet und in welchem Rahmen sie das Thema sieht. Denn der Rahmen, also vor allen Dingen die Zielgruppe Oder der Ort, also die Umgebung, wo Führung stattfindet, kann sehr unterschiedlich sein. Und natürlich haben wir OrganisationsentwicklerInnen, die immer sagen, ja genau, ich gehe in eine Organisation rein und mache da ein Thema Führungsseminar. Und wenn man aber mehrere nebeneinander stellt, zeigt sich immer, dass sie doch eben doch ganz andere Bereiche abdecken oder mit anderen Führungsebenen oder eine andere Form der Herangehensweise haben, aber vor allen Dingen die Umgebung manchmal doch sehr unterschiedlich ist. Manche gehen dann eher in Abteilungen, manche sind zum Beispiel thematisch oder branchenspezifisch. Und das muss man eben nochmal rausfinden, um zu schauen, okay, was bedeutet Führung eigentlich für die einzelne Person, also für die Coachin in dem Fall oder die Trainerin? Und was bedeutet Führung auch in dem Fall dann für das Unternehmen? Bei Constanze macht es auch zum Beispiel Sinn, verschiedene Geschäftsmodelle anzuschauen und mit ihr strategisch zu überlegen, welche Form von Marketing ihr hier leicht fallen würde. Denn nicht jedes Geschäftsmodell braucht zum Beispiel Social Media. Oder aber auch andersherum Kaltakquise. Das heißt, gehen wir zum Beispiel eher in Richtung Online-Business, ist es eben schon wichtig, vielleicht Social Media einzubinden. Auch das stelle ich immer in Frage, aber man muss eben schauen, okay, was funktioniert, wie wird zum Beispiel ein Online-Business aufgebaut. In Ihrem Fall ist es vielleicht ein Projektbusiness, vielleicht ist es auch ein Retainer-Programm oder Retainer-Modell oder es ist überhaupt ein Programm oder es ist ein Bühnenprogramm. Und da muss man eben schauen, okay, wenn sie jetzt, sagen wir mal, in die Richtung Speaker-Geschäftsmodell geht, wer muss hier dieses Bühnenprogramm verkaufen? Also ein Bühnenprogramm findet ja nicht immer unbedingt in Unternehmen statt. Das kann ja beispielsweise auch eine Messe oder eine Fachtagung sein. Macht es also Sinn, sich ein Netzwerk aufzubauen, nicht von Führungskräften, sondern ein Netzwerk von Orten, wo zum Beispiel Weiterbildung und Training stattfinden? Und deswegen ist es eben wichtig, nochmal zu schauen, worin liegt erstmal der Fokus für das Zukunftsgeschäftsmodell. Abschließend möchte ich nochmal über die Methode sprechen, die Constanze geteilt hat. Und zwar, das ist die Methode Lebensskript. Ich habe mich damit nochmal kurz beschäftigt und ich fand es super spannend und habe auch für mich viele Erkenntnisse mitgenommen und möchte gerne so, ja, am Ende der Folge eine Frage mit euch, mit dir teilen. Und zwar die Frage, welche Geschichte über deine Selbstständigkeit erzählst du dir immer wieder? Also nochmal, welche Geschichte über deine Selbstständigkeit erzählst du dir immer wieder? Und ist diese Geschichte wahr? Das fand ich auf jeden Fall total spannend für mich, weil ich habe da so ein paar Sachen identifiziert, wo ich dann festgestellt habe, das kann auch einfach gerade, ja, wie so eine Art Blockade sein. Und geh da einfach mal für dich rein. Abschließend hören wir jetzt nochmal in eine Sprachnachricht von Constanze rein, die sie mir einige Wochen nach dieser Aufnahme geschickt hat. Also bleibt unbedingt dran. Und denk dran, wir haben ja immer noch die offene True Business Hotline. Das heißt, wenn du irgendwelche Gedanken oder Fragen hast, die du schon immer mal jemandem stellen wolltest, aber dich nicht getraut hast, dann mach das gerne über die Shownotes. Deine Stimme wird unkenntlich gemacht. Das heißt, am Ende haben wir nur deine Frage hier und ich werde sie dann beantworten mit allen Möglichkeiten und Tools, die mir zur Verfügung stehen. Ansonsten wünsche ich dir noch wunderschöne 2 Wochen. Wir sehen uns in 2 Wochen wieder zur nächsten Positionierungssession.
Liebe Nora, Constanze hier. Ich wollte mich nochmal melden per Sprachnachricht ein paar Wochen nach unserer Podcast-Aufnahme. Und die Frage ist ja, wo stehe ich heute? Ich finde immer noch diese Selbstbezeichnung, Identifizierung als Unternehmerin total spannend und pendle da weiter zwischen, was bedeutet das für mein Verantwortungsgefühl, was bedeutet das für mein Abhängigkeitsgefühl, was bedeutet das aber auch für mein Bedürfnis nach Anerkennung und Wirksamkeit. Und ich habe ein Produkt auf meiner Website, ich habe es nicht vermarktet, aber nichtsdestotrotz Anfragen dazu bekommen. Und das finde ich ganz spannend, da jetzt in Kontakt zu gehen, nicht mit der Erwartungshaltung oder mit dem Druck, das muss jetzt in diesem November passieren, aber könnte. Und mich damit zu zeigen und in Resonanz zu gehen und darauf weiter aufzubauen. Und das ist etwas, was ich extrem spannend finde. Also wie weit kann ich mich rauswagen, ohne die Kontrolle zu verlieren, aber eben auch ein Stück über mich hinauswachsen. Und da hat unsere Aufnahme und deine Begleitung einfach nochmal wirklich tolle Anstöße gegeben. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar für unser Gespräch.